Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zum neuen Aktienpodcast mit Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Ich bin Marcel und ihr hört es richtig, Philipp ist heute nicht mit dabei. Er ist nicht im Urlaub und er sitzt auch nicht irgendwo auf einem Flughafen fest, sondern er ist auf einer sehr starken Messesaison aktuell und hat sehr, sehr viel zu tun. Deswegen ist er heute entschuldigt. Trotzdem haben wir natürlich heute einiges für euch vorbereitet, gemeinsam, und werden das heute natürlich auch klassisch mit euch begleiten. Präsentiert wird diese Folge von Scalable Wealth, und wir möchten auch gleich sagen, heute geht es vor allen Dingen erstmal um mich, weil heute geht es um meine Strong Buy Liste, die ich mitgebracht habe, und ich kann mich nicht ganz entscheiden zwischen mehreren Unternehmen, beziehungsweise vielleicht könnt ihr noch ein paar hinzufügen. Kommen wir zu unserem Werbepartner Scalable Wealth. Und ich glaube, wir alle kennen es, dass man auch, wenn man mal mit anderen spricht über die Altersvorsorge, über den Vermögensaufbau, dann kommt doch oft, gerade auch in Bezug zu dem Thema Aktien, das Ganze, dass man sich darüber überhaupt keine Platte machen möchte. Man hat keine Ahnung und das ist alles viel zu schwer und alles viel zu viel. Das ist natürlich ein Problem für viele, die Geldanlage eigentlich nötig haben und Vermögen aufbauen möchten, aber sich so fühlen, als wäre das ein Riesendschungel, in dem man eigentlich nicht durchkommt. Viele von uns wissen es besser und investieren natürlich auch in Einzelaktien, keine Frage, aber eben für genau die Personen, die sagen, oh nee, ich brauche, wenn dann was Sicheres, das automatisch läuft. Und da kommt unser Werbepartner Scalable Wealth ins Spiel. Und hier geht es eben ganz automatisch, dass man investieren kann. Wenn man sich hier einloggt, anmeldet, das ist natürlich kostenfrei, dann kann man hier eben auch selber so ein bisschen die Risiken abwägen, ob man eben mehr in Aktien oder mehr in Anleihen oder investieren möchte oder eben auch wirklich völlig nachhaltig oder in einen ganz anderen Bereich. Und da kann man das nach eigenen Vorlieben direkt für sich einmal einstellen. Und danach hat man echt nichts mehr damit zu tun, weil einfach dieser Sparplan weiterläuft. Finde ich super wichtig, dass für diejenigen, die sagen, ich will noch was Sicheres nebenbei zu meinen ohnehin Einzelpositionen im Depot, oder einfach für diejenigen, die sagen, boah, das Thema ist mir zu kompliziert, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Also wenn ihr jemanden kennt, der genau das von sich gibt, für den könnte theoretisch Scalable Wealth auch interessant sein. Und deswegen hier der Hinweis von unserer Seite, dass man damit eben doch, ich sag mal, rechtssicher durch das ganze Thema Geldanlage, Vermögensaufbau kommt. Die Auswahl der kostengünstigen ETFs ist eben sehr groß, aber eben auch einfach dargestellt, und man kann hier wirklich persönliche Vorlieben einstellen. Das Ganze komplett flexibel und auch immer verfügbar per Web und App. Und wenn man wirklich noch Fragen hat, kann man hier die Kundenbetreuung persönlich und professionell erreichen. Das alles über Scalable Wealth zu finden in dem Link in den Shownotes, wie immer. Was hat uns die Woche so bewegt? Dass es tatsächlich gleich mal so losgeht in diese Woche, hat erstmal wahrscheinlich keiner von uns allen gedacht. Es ging recht negativ los, denn die Inflationsdaten wurden mitgegeben und die waren jetzt nicht wahnsinnig toll, denn die Inflation ist nicht so stark gesunken, wie erst vermutet seitens der Analysten. Und das hieß für die Märkte erstmal ganz schlechte Stimmung. Rot sahen eigentlich alle Indizes bis hin zur Nasdaq, die knapp mit minus 5% endete. Also wirklich ein sehr blutroter Tag. Die Überraschung im negativen Sinne für die Märkte hat hier voll und ganz zugeschlagen. Also damit, wie gesagt, wurde nicht gerechnet. Auch ich hätte nicht damit gerechnet. Die Inflation hätte ich durchaus stärker abflachen sehen. Aber wir werden wahrscheinlich auch in diesem ganzen Halbjahr noch große Überraschungen sehen. Mal im Positiven, dass die Inflation vielleicht stärker abgekühlt ist als erwartet. Doch auch im negativen Weben jetzt. Und das wird sich sicherlich hier und da die Waage halten. Also es bleibt sicherlich das ganze Jahr noch sehr volatil und immer wieder mit Überraschungen gespickt. Jetzt natürlich die Angst, dass die Fed hier noch stärker reagieren muss, als es erwartet war. Sie war ja ohnehin schon sehr auf dem Motto unterwegs, dass man einfach alles tut, um die Inflation runterzusenken. Und jetzt ist sie eben doch höher als erwartet. Und das heißt ja wiederum, dass die Fed weiterhin ergiebig oder wenig ergiebig den Markt wirklich nicht beobachtet, sondern sagt, ich möchte hier weiter die Inflation bekämpfen. Also höhere Zinsen, was natürlich wiederum die Gefahr auf der anderen Seite erhöht, dass die Rezessionsängste realistischer werden. Also das heißt, nicht nur zwei Quartale eine Rezession, sondern eben auch länger. Und das wäre dann doch schon Gift für die Märkte. Insofern haben wir hier immer noch sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr, sehr viel Negativität, was die Märkte weiter unter Druck setzt. Und das erkennen wir eben hier auch an den Folgetagen in dieser Woche, die letzten Endes leider auch sehr rot sind. Dazu noch der Hexensabbat, der jetzt hier am Freitag eben auch zuschlägt. Auch da nochmal eine höhere Volatilität. Für alle, die noch nicht wissen, was ein Hexensabbat ist, nicht schlimm. Hier geht es darum, dass Optionen und da auch bestimmte Papiere eben einfach auslaufen, dass sie eben einen bestimmten Tag haben. Aktien könnt ihr so halten, wie so lange ihr möchtet, aber eben bestimmte Optionen oder allgemein der Optionshandel obliegt meistens einem Datum und ist eben nicht unlimitiert. Und wenn diese auslaufen, gibt es eben viel, viel Handel. Was wird uns noch heute so erwarten? Ganz im Konkreten die Unternehmen Oracle, Adobe, Netflix, die Lufthansa wird mit dabei sein. Wir reden nochmal über Apple. Denner hier gibt es auch Neues. Und Starbucks und Kion sind ebenfalls Thema an diesem heutigen Podcast. Bei Oracle fangen wir an. Das sind die Quartalszahlen diese Woche gekommen. Sie sind ja so ein bisschen der Nachzügler in diesem ganzen Quartals. Wenn es ein bisschen ruhiger wird, fangen sie an, ihre Quartalszahlen zu prognostizieren oder rauszugeben. Und das war gar nicht mal so schlecht, wie man hätte vielleicht denken können. Gewinnprognose um 4 Cent zwar verpasst, das ist etwas negativer, aber der Umsatz bei 11,45 Milliarden Dollar mit 17,7% schon noch ordentlich am Wachsen. Das denkt man gar nicht, wenn man so Oracle hört, denkt man immer so ein bisschen an einem, bisschen wie Intel, bisschen wie IBM, so ein bisschen stehen geblieben, dass man wenig Wachstum hat, aber das Gegenteil ist der Fall, währungsbereinigt. Also wenn der Dollar nicht ganz so wäre, dann wären es sogar 23% Umsatzwachstum, was natürlich für dieses Big Schiff von Oracle eine ganz schöne Hausnummer ist. Die Cloud-Einnahmen, 3,6 Milliarden mit 45% weiterhin starkes Wachstum, währungsbereinigt sogar 50%. Das ist auf dem Niveau schon beachtlich. Auch die Cloud-Infrastruktur wuchs um 52%, Cloud-Anwendungen im Gleichschritt 43% und allgemein tragen mittlerweile die Cloud-Geschäfte zum Oracle-Umsatz 30% bei. Das ist schon beachtlich. Hier hat man ganz schön aufgeholt. Die weiteren Segmente rund um die Cloud wuchsen aber eben auch stark. Und das sind eben doch positive Nachrichten. Und das war auch das erste Quartal. Und das ist auch der Grund, warum ich Oracle sehr, sehr interessant finde, indem man Cerner besitzt, also wirklich auch richtig einverleibt hat in das Unternehmen Oracle. Diese hat man ja übernommen. Und das war auch nicht ganz billig. Man hat also nach wie vor einen sehr hohen Schuldenberg aufgrund dieser Übernahme. Aber wahrscheinlich kann man sich das auch leisten auf langfristige Sicht. Und sie haben jetzt auch gerade das beste Umsatzquartal in der Geschichte erzielt. Also nicht Oracle nur, sondern eben auch Cerner, was wiederum heißt, dass man ein sehr, sehr starkes oder ein Unternehmen in seiner Stärke weiterhin in das Unternehmen eingliedert. Wir erwarten, dass Cerner in den kommenden Quartalen noch besser abschneiden wird, wenn wir eine völlig neue Suite von Cloud Services für das Gesundheitswesen entwickeln, sagte der CEO von Oracle, Safra Catz. Und das sind doch tolle Nachrichten und ist auch ein bisschen die Fantasie dahinter, wenn man das ganze Thema Cloud auf das Gesundheitswesen überstülpt und dort eben komplett neue Bereiche erklimmen kann. Und Cerner hat die besten Kontakte in genau diese Sektoren, weshalb diese Übernahme durchaus Sinn machen kann. Die Aktie lief erst stark nach oben nach der Bekanntgabe der Zahlen, dann ging es aber im Sog der Märkte wieder nach unten und natürlich waren hier die Währungseffekte enorm schlecht für Oracle. Man hätte deutlich stärker ausweisen können, aber das ist eben nicht gelungen aufgrund der Währungseffekte, denn Oracle ist sehr international tätig und das merkt man eben jetzt in diesen Momenten. Aber wenn man es bereinigt, das heißt operativ, läuft es eben sehr, sehr gut. Das ist allerdings das Wichtigste und so kann es auch weitergehen. Mal schauen, Oracle entwickelt sich immer stärker zum vierten Cloud-Giganten und hat natürlich den Jägervorteil. Also wo AWS mit Amazon oder auch die Google Cloud oder eben natürlich, wie bekannt, Azure von Microsoft oben um Platz 1 kämpfen, hat man natürlich als Jäger einen Vorteil, dass man auch viel abgreifen kann von diesem sehr, sehr stark und sehr, sehr stark wachsenden Markt. Adobe hat ebenfalls die Zahlen gemeldet. Hier unterm Strich ein Gewinn von 6 Cent. Und damit 6 Cent übertroffen auf 3,4 Dollar je Aktie. Das ist doch sehr, sehr positiv für die Adobe-Aktionäre. Der Umsatz, der ist sehr leicht verfehlt worden um 10 Millionen Dollar. Bei 4,43 Milliarden Dollar ist aber 10 Millionen tatsächlich relativ zu vernachlässigen. Ein Wachstum von 12,7% stand unterm Strich. Die Segmente auch hier sehr, sehr spannend, weil auch der Bereich Digital Media 13% wuchs. Creative Cloud, Creative Umsatz natürlich 11%, Document Cloud 23%, Digital Experience 14%, also überall gut zweistellig am Wachsen und auch hier haben die Wechselkurse negative Effekte gehabt. Man hätte also auch hier deutlich mehr Wachstum ausweisen können. Wichtig auch, dass die Kennzahl ARR, also jährlich wiederkehrende Nettoeinnahmen, stark wuchsen und das auch sektorenübergreifend und 5,1 Millionen Aktien wurden im letzten Quartal zurückgekauft. All das für die Aktionäre eine tolle Geschichte. Die Prognose für das Umsatzziel im dritten Quartal wurde etwas gesenkt, währenddessen aber der Gewinn wiederum angehoben war. Also gemixte Zahlen, wenn man so möchte und die Aktie trotzdem unter Druck. Mit minus 17% am Folgetag ging es stark runter. Jetzt natürlich die Frage, woran liegt es in den Zahlen? Wie gesagt, es war gemixt, aber viel wichtiger war der Grund, dass man eben auch eine Übernahme bekannt gegeben hat. Und zwar den Wettbewerber Figma hat man für 20 Milliarden Dollar angekündigt zu übernehmen. Figma ist ein Spezialist für eine sogenannte Web-First Collaborative Design Plattform. Und diese ermöglicht es Mitarbeitern, digitale Tools gemeinsam für verschiedene Arten von Projekten zu verwenden. Also hier konnte man eben doch ein ganzes Stück Effizienzgewinne in den Projekten erzielen. Große Kunden wie Netflix, Google, Spotify, Twitter und Airbnb nutzen dieses Tool. Adobe wird in etwa die Hälfte des Kaufpreises bar bezahlen, also sprich 10 Milliarden und die andere Hälfte geht in Aktien. Über Verwässerung ist hier natürlich mit dabei ein großes Stichwort, weshalb natürlich auch gerade bei dem hohen Preis von 20 Milliarden oder 10 Milliarden in Höhe von Aktienbeteiligungen, so ist natürlich klar, dass die Verwässerung dazu führt, dass man die Aktie unter Druck sieht. Nicht so gut kam das eben dann auch an. Figma soll erst im dritten Jahr der Übernahme zum Gewinn für Adobe beitragen. Das heißt, hier gibt es also 2 Jahre Belastungen für die Adobe-operativen Geschäfte. Kann aber, ich sag mal, langfristige Investoren eigentlich nur erfreuen, denn nach 3 Jahren gibt es hier eben verstärktes Wachstum und das ist doch auch wichtig, wenn man hier die langfristige Brille auf hat. Der Disclaimer-Hinweis auch an dieser Stelle, weil ich hier investiert bin bei Adobe, bei Oracle bin ich nicht, deswegen hier nochmal nachgeschoben. Netflix, gibt es auch Neuigkeiten, denn erste quantitative Ziele wurden zum werbefinanzierten Abo ausgegeben. Laut Netflix möchte man im dritten Quartal des kommenden Jahres 2023 etwa 40 Millionen Zuschauer erreichen. Das berichtet jedenfalls das Wall Street Journal und beruft sich dabei auf ein Dokument, welches zwischen Netflix und Microsoft korrespondiert wurde. Also, warum Microsoft? Was haben die damit zu tun? Microsoft arbeitet ja mit, oder die haben sich ja einen Werbevermarktungsspezialisten ins Haus geholt, sprich übernommen vor ein paar Jahren und jetzt wird Netflix diese Hilfe annehmen, das heißt aus dem Hause Microsoft wird man hier dafür sorgen, dass die richtigen Werbeplatzierungen am richtigen Ort bei Netflix auf diesem Abo auch zu sehen sind und da natürlich Effizienzen entstehen, dass Netflix mehr einnimmt, aber auch Microsoft natürlich dabei ein Geschäftsmodell sieht. Bis Ende des Jahres 2022, also schon diesem Jahr, soll es 4,4 Millionen Zuschauer geben. In 11 Märkten startet man und die USA selbst sollen 1,1 Millionen Zuschauer zählen am Ende des Jahres. Da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Und die Zahlen beziehen sich auch auf Zuschauer. Das ist ganz seltsam. Hier redet man also nicht von Abonnements, sondern von Zuschauern. Dementsprechend muss man hier mal schauen, wie man sich das, ich sag mal, wie man das einordnet. Das klingt nicht so wahnsinnig viel, denn das heißt ja auch, ein vierköpfiger Haushalt sind ja schon mal vier Zuschauer in einem Abo, wenn man so möchte. Und hier redet man ja von Zuschauern. Also das Ganze noch nicht wirklich klar und deutlich, aber mal schauen, ist ja auch keine offizielle Verlautbarung von Netflix, sondern eben nur dieses Dokument, was eben zwischen Netflix und Microsoft hausierte. Ist natürlich eine konservative Schätzung, denn wahrscheinlich rechnet man auch nicht unbedingt damit, dass viele Rabos kündigen, um dann eben den Werbefinanzierten zu sehen. Ob das eintritt, das wird sich zeigen, wissen wir natürlich alles noch nicht. Ich bin ja auch investiert, deswegen hier nochmal der Disclaimer-Hinweis. Ich bin echt gespannt, wie das aufgerollt wird, solange werde ich auch warten, denn hier gibt es natürlich dann weitere Kennzahlen, auf die man achten sollte. Nicht ganz ohne, aber die erste halbe Position steht und ich werde eventuell aufstocken oder wenn mir eben gar nichts gefällt, auch einfach mal wieder verkaufen. Kommen wir mal nach Deutschland zurück. Hier haben wir auch tatsächlich eine interessante Nachricht aus dem Hause der Lufthansa. Die Bundesregierung hat die Lufthansa-Beteiligung veräußert. Diese Beteiligung entstand, wir erinnern uns, aus den ganzen Schließungen, natürlich auch aus den Lockdowns der Covid-Pandemie und da hat die Lufthansa de facto nichts eingenommen, weshalb dann hier natürlich auch ein Rettungspaket für ein eigentlich gesundes Unternehmen entstanden ist. Und diese Rettungsaktion, muss man jetzt im Nachhinein feststellen, war richtig und wichtig. Der Exit kam sogar schneller, als ich das gedacht hätte, nämlich jetzt ganz frisch 9,9% der Beteiligung wurden an internationale Investoren verkauft. 9,9%, das heißt 1,07 Milliarden Euro. Und das klingt jetzt gar nicht mal so krass, aber wir müssen mal überlegen, das ist ein ziemlicher Gewinn für den Staat, denn man ist ja damals ziemlich günstig eingestiegen für 306 Millionen Euro für die 10%. Nicht ganz schlecht, guter Anleger, gut spekuliert, liebe Bundesregierung. Ich bin jetzt für eine Sonderdividende für die Steuerzahler, denn die haben mit Risiken auch übernommen. Wenn man das mal ganz platt sieht, ist natürlich jetzt eher so eine spaßige Idee, aber wäre ja auch mal eine Art und Weise, um Menschen ein Gefühl zu vermitteln, was es heißt, investiert zu sein und daraus vielleicht sogar einen Erfolg und einen Profit zu schlagen. Das könnte man natürlich auch mal so politisch verkaufen. Nur so ein Hinweis in Richtung Berlin. Aber wer hat denn jetzt von den privaten Investoren die 9,9% gekauft? Das waren verschiedene internationale, die da zugeschlagen haben. Und einer davon ist Klaus Michael Kühne, ein alter Bekannter, der ja ohnehin schon einen großen Teil der Lufthansa besaß und auch schon größter Aktionär war. Und der kaufte jetzt weiter zu. Der Anteil der Kühne Holding AG an der Lufthansa liegt jetzt bei 17,5%. Er ist alleiniger größter Aktionär der Lufthansa. Hier wird es noch spannend. Wir rechnen ja jederzeit damit, dass irgendwann die Kühne und Nagelgruppe vielleicht anfängt, Lufthansa zu übernehmen oder irgendetwas passiert in Richtung Merger oder wer auch immer da eine Idee hat. Das wird sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte. Kühne kauft nicht umsonst 17,5% der Lufthansa. Wahrscheinlich vielleicht auch, weil er hier ein Schnäppchen sieht und sagt, okay, die Lufthansa ist eigentlich wieder Richtung 21 Euro je Aktie wert. Das kann natürlich alles sein. Und wenn das der Fall ist, wird er sich natürlich kaputt lachen mit dieser Investition. Muss man ja auch erstmal sagen, dass man 17,5% einer deutschen oder einer internationalen großen Airline hält. Nicht schlecht. Chapeau. Apple hat ebenfalls noch neue Nachrichten, nachdem sie letzte Woche das Produktportfolio vorgestellt haben, das neue mit dem ganzen iPhone 14, was wir auch hier letzte Woche schon gemeinsam erörtert haben. Ab 2023 plant Apple, die neuen iPhones und MacBooks mit TSMC-Chips auszustatten und zu verbauen. A17-Prozessoren heißt es dann ganz konkret. Aktuell sind ja die A15-Prozessoren noch drin. Die A17er sollen die neueste Halbleitertechnologie bekommen. Und das heißt wiederum, TSMC ist ja einer der führenden Hersteller von Chips und Halbleitern, gerade auch im oberen Segment, also sprich für den ganz starken und eben die Technologie führenden. Und ASML liefert ja diese Maschinen, um genau dies zu ermöglichen. Mehr Nachfrage sollte also auch hier potenziell zu weiterem Ausbau der EUV-Technologie. Das ist die Extreme Ultraviolett-Technologie, die bisher von ASML's Maschinen geleistet werden. Und die werden bisher nur an Top-Chip-Hersteller geliefert. Also zum Beispiel Samsung oder auch TSMC, aber auch noch Intel und weitere. Und beide Unternehmen haben den Beitrag noch nicht kommentiert. Das war erstmal nur so ein, auch wieder journalistisch herausgeholt, aber eben noch nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Was natürlich auch wiederum eine eigene Sprache spricht. Sollte dies der Fall sein, ist es natürlich ein schöner Umsatzschub auch für TSMC, die wiederum die teuersten Chips, wenn die neueste Technologie ist ja auch die, die am meisten kostet. Insofern natürlich ein echter Umsatztreiber an dieser Stelle. Weiter soll es gehen mit Denner hier. Denner hier hat ein Segment, welches sich auf die Umwelt spezialisiert hatte, das Segment Environmental and Applied Solutions. Und dieses wird ausgegliedert. Via IPO soll es eine Abspaltung geben, die Denner hier die Konzentration auf die wichtigen Bereiche Life Science und Diagnostics ermöglicht. Hier möchte man sich also wirklich richtig fokussieren auf genau diese Bereiche. Und deswegen soll das Segment Environmental and Applied Solutions an die Börse gehen unter einem Namen, den wir bisher noch nicht kennen. 4,4% ging es nach dieser Nachricht nach unten für Denner hier. Bei aber, muss man dazu sagen, einem sehr, sehr schwachen Markt an diesem Tag, als es bekannt wurde. Die Abspaltung beinhaltet übrigens, für diejenigen, die immer sagen, Wasser, ich möchte irgendwie in Wasser investieren, da wäre doch Denner hier eine schöne Idee. Die Abspaltung beinhaltet dieses Wasserqualitätsgeschäft von Denner hier. Das heißt also, wer jetzt in Wasser drin spielen möchte und da investieren möchte und sich im Klaren sein sollte, dass er nicht Denner hier kaufen sollte bald, weil Denner hier bald dieses Segment nicht mehr bei sich trägt. Nicht schlimm, man könnte ja dieses IPO nutzen, beziehungsweise Denner hier ist natürlich auch weiterhin ein sehr, sehr starkes, robustes Unternehmen in den Bereichen Life Science und Diagnostics, wie schon erwähnt. Die Auskundung soll erst nächstes Jahr stattfinden, das dauert also noch ein bisschen und hat in 2021 4,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet, das heißt 16% des Denner hier Umsatzes kam aus genau diesem Segment. Finde ich super spannend, Denner hier schon immer irgendwie auf meiner Watchlist, ich habe den Einstieg noch nicht geschafft, Philipp ist investiert und ich glaube hier ein richtiger Schritt, dass man sich weiter konzentriert, das macht Denner hier ja ohnehin aus, sie kaufen viele, viele Segmente mal zu, mal hier und da eine Übernahme, nehmt sie zusammen, Synergien werden gebildet und dann wird man auch schnell mal etwas größer geworden, etwas wirklich erfolgreich aufgetrimmt wurde, auf den Markt gebracht und das ist hier wieder mal schön zu sehen und am Ende entstehen daraus wirklich sehr, sehr starke und robuste Unternehmen, gegebenenfalls hier dann der Wassertrend mit einem weiteren Player. Kommen wir zu unserem zweiten Werbepartner des heutigen Tages, es ist Companisto und hier gibt es einiges Neues zu vermelden und zwar meine persönliche Circle-Investitionen, hat sich hier schon etwas gelohnt. 38% Wertsteigerung hat sich hier ergeben. Auch mal eine tolle Sache, um das einfach mal weiterzugeben an die Community, weil man ja hier auch ein bisschen mit Geduld arbeiten muss. Man investiert und sieht nicht jeden Tag wie an der Börse, wie die Kurse rauf und runter gehen. Das kann auch durchaus mal vorteilhaft sein. Und Circle, ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich der Digitalisierung, hat eben hier eine Wertsteigerung erlebt. Auch die MVI Holding, in der wir immer wieder mal auch natürlich in Startups investieren, hat Wertsteigerungen erlebt. Hier zum Beispiel die Hero Software, die ebenfalls ein paar Prozent gestiegen ist. Jetzt gibt es bald ein neues Startup wieder in der Angel Club Runde und das könnte auch sein, dass die ein oder anderen hier in unserer Community schon mal von diesem Unternehmen gehört haben, denn sie waren erst kürzlich bei Die Höhle der Löwen und jetzt werden sie eben ihr Glück bei Companisto probieren. Mal schauen, ob es in die öffentliche Runde geht. Wenn es soweit ist, werden wir auch benennen, welches Unternehmen das sein soll. Die Eckdaten grundsätzlich zu Companisto würde ich mal noch mitgeben. Companisto, eine Möglichkeit für uns Kleinanleger, einfach mal in Startups zu investieren. Man muss immer wieder darauf hinweisen, hier geht es natürlich heiß her. Das heißt, hier sind große Chancen von wirklich echten Multibäckern. Relativ schnell kann es hier gehen, in wenigen Jahren, aber natürlich auch genauso schnell kann es in die andere Richtung gehen. Und natürlich werden einige Startups scheitern. Das liegt einfach in der Sache der Natur. Deswegen ja höheres Risiko bei höherer Renditechance. Allerdings muss man hier auch breit streuen. Man sollte hier auch nicht übergewichten. Es ist ein Teil eines großen, diversifizierten Portfolios. Das also möchte ich euch an die Hand geben. Hier kann man investieren ab 250 Euro in tatsächlich sehr, sehr interessante Startup-Geschäftsmodelle und natürlich auch in Gründern, die wir hier jedes Mal wieder in unserem Podcast auch einladen. Und sicher gibt es hier und da Kritik. Man muss dieses Format nicht unbedingt hören, wenn man das nicht möchte, keine Frage, aber hier und da doch sehr spannende Interviews mit den Gründerinnen und Gründern dieser Startups, einfach um mal hier ein bisschen rauszukommen aus dieser Bubble der reinen Aktien, sondern eben auch hier mal was Neues erfahren. Und was Schönes bei Companisto, man erwirbt eben auch richtige Anteile an diesen Unternehmen und hat nicht nur ein klassisches Fundraising zum Beispiel. Also spannende Geschichte, aber wie gesagt, ab 250 Euro den Link für die Anmeldung. Es wäre super schön, wenn ihr diesen nutzen würdet, dann würdet ihr auch uns unterstützen bei dem, was wir hier tun. Und ansonsten die Anmeldung natürlich kostenfrei, geht sehr, sehr schnell und auch das Netzwerk kann sehr hilfreich sein, denn all das ist eine Art Community, die auch miteinander kommunizieren kann. Also seid mit dabei und wenn ihr euch nur anmeldet und müsst ja noch nicht gleich investieren, wartet auf das richtige Startup, wenn irgendwas dabei ist. Und wenn nicht, habt ihr ja erstmal auch nichts verloren. Also insofern vielleicht eine gute Geschichte, um hier mal reinzufinden. Auch in den Shownotes hier der Link. Mein Top der Woche ist die Aktie von Starbucks. Und zwar muss man sagen, am schwachen Markttag diese Woche, als es eben so richtig schlecht nach den Inflationsdaten nach unten ging, dann hat einer hier outperformed. Und das ist die Aktie von Starbucks. Und zwar ganze 5% ging es rauf. Das allerdings ist jetzt nicht der einzige Grund, warum es mein Top der Woche ist, sondern sie hatten einen Investorentag. Und der war sehr, sehr interessant. Denn man hat die Aktionäre gleich mal drauf gebrieft, dass der Ausblick in Sachen Gewinn und Umsatz verbessert sein soll für die kommenden Jahre. Die Aktienrückkäufe werden wieder etabliert, also aufgenommen, nachdem man diese mal ausgesetzt hatte vorübergehend. Es sollen 2000 neue US-Geschäfte eröffnet werden, 450 Millionen Dollar investiert werden in bessere Ausstattung der Filialen. Darüber geht es eben auch in Richtung Digitalisierung der Filialen, dass eben auch Geschäftsabläufe schneller stattfinden können. Bis 2025 soll es 9000 Geschäfte in China geben und 2000 Geschäfte in Japan. Auch das natürlich ein wirklich starker Anstieg. Hier reden wir eigentlich davon, dass man alle paar Tage doch ein Geschäft eröffnet. Das ist schon ziemlich rasant, dieses Wachstum, was man hier eingehen möchte. Der bereinigte Gewinn soll jährlich um 15-20% steigen im Jahre 2023-2025. Also auch hier sehr, sehr üppige Zahlen im Wachstum und auch das weltweite Umsatzwachstum soll 7-9% zulegen jährlich. Das ist schon wirklich sehr sportlich, auch gerade auf dem Niveau. Starbucks ist ja nun, weiß Gott, weltweit vertreten. Die Bruttomarge soll auch weiter steigen. Schöne Nachrichten, die hier der CEO von sich gegeben hat. Jetzt gibt es bald einen neuen CEO, nachdem Howard Schultz zurücktreten wird. Und da wird spannend, wie er das dann operativ auch angeht, dass das klappt. Insgesamt sollen 20 Milliarden Dollar an die Aktionäre ausgezahlt werden in Form von Dividenden und eben diesem Aktienrückkaufprogramm. Also 2% Dividendenrendite werden angepeilt. Das heißt wiederum, wenn der Kurs weiterhin so gut läuft, wie es jetzt in den letzten Wochen getan hat, muss man doch ganz schön sehr die Dividende anheben, dass man die 2% dann auch wieder erreicht. Denn wie es immer so ist, wenn der Kurs sehr stark steigt, sinkt natürlich der relative prozentuale Anteil der Dividende an diesem Kurs gemessen. Insofern, wenn sie das einhalten wollen, heißt es auch, da natürlich ein gewisser Druck, um natürlich hier auch eine gewisse Dividendenerhöhung mitzubringen. Und das wird spannend. Ich bin jetzt ja mittlerweile investiert, schon seit 3 Monaten knapp und muss sagen, bisher läuft es ja ganz gut bei Starbucks. Mal schauen, wie das dann auch umgesetzt werden kann im operativen Bereich. Und da kommen wir auch schon direkt zum Flop der Woche. Operativer Bereich, der nicht so läuft, ist bei Kion. Hilfe, -29% ist die Aktie abgestürzt. Am Folgetag, also an dem Donnerstag, nochmal 5% ging es runter. Der Kurs mittlerweile bei knapp 22 Euro. Das klingt nach einem echten billigen Schnäppchen. Aber was ist der Grund für diesen wirklich bodenlosen Absturz? Die Gewinnwarnung. Das ist der Grund, gestiegene Kosten im Projektgeschäft werden zu operativen Verlusten im niedrigen dreistelligen Millionenbereich führen. Also hier ist es auch das erste Mal bei Kion, dass man in diesem Geschäftssegment der Lieferketten einen Verlust einfährt. Die Störungen in den Lieferketten sind eben auch noch ein Grund, also auch das hat man noch nicht wirklich unter Kontrolle bekommen und das ist nicht sehr positiv. Und als Sahnehäubchen im negativsten Sinne. Der Auftragseingang wird auch deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Also hier gibt es natürlich auch wiederum aufgrund der Unsicherheiten wirtschaftlicherseits, dass man natürlich auch weniger Aufträge hat, ganz klar. Also weniger wird investiert, weil die Wirtschaft eben doch ein bisschen schwächelt oder zumindest die Körner beisammenhält, weil auch die Kosten steigen und man natürlich die Kosten oder die Gelder woanders wiederum einsetzen muss. Also die Investitionsquote wird hier weiter zurückgehen.
Ein Bernstein-Analyst kommentierte das Ganze, das Problem sei offenkundig, dass die Verträge des Logistikspezialisten zu festen Preisen in der Warenhausautomation liegen. Dadurch könnten gestiegene Kosten nicht an die Kunden weitergegeben werden. Also mal bildlich festgestellt, wenn letztes Jahr zum Beispiel ein Vertragskunde gesagt hat, Mensch, hier Warenhausautomation klingt super, ich will nicht mehr ganz so viel Personal in meinem Lager haben, dann gibt es einen Vertrag und dieser Vertrag ist eben ja einfach festgelegt mit dem festen Preis und jetzt steigen eben bei Kion enorm die Kosten, dann kann man es eben nicht weitergeben an den Kunden und bleibt natürlich selber hier operativ hinten dran. Das relativ schwierig. Wenn das wirklich so ist, ist das auch ein echtes Problem. Grundsätzlich mag ich ja die Geschäftsmodelle von Jungheinrich und Kion, beide super stark. Insofern, dass man darauf eigentlich schon setzen könnte, dass die ganzen Läger der Zukunft eigentlich autonom verfahren, wie wir es auch schon oft sehen. Und Jungheinrich und Kion sind dahingehend führend. Sie statten Läger aus mit Flurförderfahrzeugen, aber eben auch mit den ganzen anderen Robotern, die da von A nach B Sachen bewegen. Und das ist schon ein wirklich wichtiges Geschäftsmodell, aber eben auch wahnsinnig zyklisch. Denn sobald es mal nicht so rund läuft in der Wirtschaft, gibt es natürlich auch extreme Rückgänge. Auf der anderen Seite, wenn es mal gut läuft und Investitionen kommen, wie es eben auch im letzten Jahr gesehen haben, Kion hat deutlich mehr Umsatz gemacht, Jungheinrich auch. Aber jetzt geht es erstmal wieder runter. Aufpassen bitte vor den jetzt vermeintlich geringen Bewertungskennzahlen. Ja, das KGV ist unfassbar tief, das KUV ist noch weniger greifbar mit 0,3, aber bitte nicht in die Irre führen lassen. Das sind Kennzahlen, auf die natürlich, ich sag mal, in Zukunft nicht mehr halten, aufgrund der reduzierten, den Ausblick, den man reduziert hat. Ist es natürlich auch so, dass dann wiederum KGV und KUV ansteigen, weil man eben auch die Zahlen, die damit gemessen werden, natürlich geringer ausfallen. Also aufpassen. Es ist klassisch zyklisch, das heißt, wenn hier alles, das KGV extrem tief ist, das KUV tief ist, kann man durchaus mal einsteigen, aber man muss immer damit rechnen, dass es noch lange dauern kann, bis dieser Zyklus wieder zurückdreht und es wieder nach oben geht für beide Unternehmen. Daher bitte noch an der Seitenlinie bleiben, beobachten und sobald sich die Situation beruhigt, kann man immer noch einsteigen. Keine Eile, keine Eile. Kommen wir zum heutigen Thema dieses Podcasts und das ist meine persönliche Strong Buy Liste. Ich brauche Hilfe. 5 Unternehmen habe ich mitgebracht und ja, ich brauche euer Input. Bitte auf Instagram folgen und auch da gern über DM oder einfach unter unserem Post runterschreiben, welchen Vorschlag oder welche Idee ihr da so mitbringt. Auch in der Facebook-Gruppe, die wir haben, gern mitdiskutieren. Das geht immer konstruktiv zu. Hier kann man sich auch wirklich heimelig führen. Und kommen wir gleich mal zum ersten Unternehmen und ihr wisst schon, ich bin immer noch im Bankensektor nicht investiert, also zumindest nicht bei den Großen und möchte und werde und überlege, ob ich hier entweder JP Morgan Chase oder Goldman Sachs ins Haus hole und mein Depot. Und da gibt es natürlich Pro und Contra, die dafür sprechen, aber auch dagegen. Und zum einen wollte ich immer Banken meiden, mit Wirecard habe ich eine schlechte Bankenerfahrung gemacht. Allerdings muss man sagen, JP Morgan Chase und Goldman Sachs sind natürlich wenig vergleichbar mit dem, ja, erstmal natürlich mit einer mit einem Betrugsunternehmen und auf der anderen Seite natürlich auch von der Größe, von der Gestandenheit, die die zwei Unternehmen mitbringen. JP Morgan Chase konzentriert sich vor allen Dingen aufs Investmentbanking und schwächelt jetzt aktuell natürlich aufgrund dessen, dass es wenig IPOs gibt. Es gibt relativ wenig im Investmentbanking selbst, weil ja die Märkte auch runterfallen. Es gibt natürlich auch weniger Geld zu investieren, was man auch bei T. Rowe Price Group ja durchaus sieht, dass hier Gelder erstmal für andere Sachen abgezogen werden. Aber auch das wird sich irgendwann beruhigen. Insofern JP Morgan Chase wird natürlich dann wieder von dieser Talsohle schnell wieder nach oben gehen, sobald auch die Wirtschaft sich wieder aufhält. Das kann aber, wie gesagt, natürlich noch ein Stück dauern, deswegen sind ja die Märkte sehr unsicher. Das wäre wiederum der Vorteil von Goldman Sachs. Sie haben zwar genau das gleiche gleichen Teilbereich Investment Banking, aber auch gleichzeitig noch das Endkundengeschäft, was deutlich besser angefahren oder zumindest größer angefahren wird als bei JP Morgan. Und dabei kann man natürlich profitieren von den steigenden Zinsen, denn hier kann man eben auch aufgrund gegebener Kredite, natürlich auch bei Spareinlagen, durchaus ja, besser dastehen, als man das vielleicht noch bei der Niedrigzinsphase hatte. Wir sehen, wie schnell die Fed galoppiert. Hier geht es eben ruckzuck nach oben und das könnte wiederum für Goldman Sachs sprechen. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei den beiden, aber einer von den beiden im Bankensektor könnte es eben werden. Beide mit toller Dividendenrendite, um das nochmal so nebenbei mitzunehmen, aber eben auch nicht so allzu hohe Ausschüttungsquote. Eine gewisse Zyklik haben diese Bereiche der Banken natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Aber gegebenenfalls bei den zweien auch wirklich nicht unbedingt allzu unerträglich, muss man vielleicht dazu sagen. Also hier geht es mir erstmal natürlich darum, JP Morgan Chase oder Goldman Sachs. Ich bin gespannt, wofür ihr mir jetzt raten werdet, wenn es überhaupt einer von denen wird, denn das nächste Unternehmen, was ich auf der Watchlist oder auf der Strong Buy List habe, also Watchlist ist natürlich deutlich größer, aber die Oracle Aktie befindet sich auch auf der Strong Buy Liste. Das heißt hier wirklich besonderer Fokus auf diesem Unternehmen, auf die Entwicklung. Und oben habe ich eingangs schon bei den Quartalszahlen davon gesprochen, warum ich das Ganze so spannend finde. Man hat diesen Zugang durch die Übernahme von Cerner einfach zum Gesundheitsmarkt und kann das ganze Thema Cloud auf den Gesundheitssektor spezifizieren und da natürlich auch schneller Kunden gewinnen als, ich sag mal, eine 0815 Cloud, die nicht spezialisiert ist. Das könnte eine riesen Chance sein, denn vor allem der Gesundheitssektor ist mit Milliardenumsätzen einer der größten Märkte der Welt, gleich nach der Finanzindustrie. Und hier muss man sagen, könnte Oracle ein überproportionaler Gewinner sein. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Was mir natürlich noch nicht gefällt, ist einfach, dass man hier grundsätzlich auf Platz 4 der Clouds ist. Man hat, oder ich habe ja relativ viele Clouds schon im Depot, im Prinzip alle, wenn man so möchte, mit Amazon, Microsoft und Google oder Alphabet habe ich ja auch alle drei Top-Werte da mit drin. Muss man jetzt hier den vierten mitnehmen? Das ist jetzt hier halt die Frage. Auf der anderen Seite reizt mir natürlich dieses Gesundheitsgeschäft. Was sagt ihr zu Oracle? Die Entwicklung zuletzt, das muss man wirklich fairerweise sagen, egal wie man das Unternehmen findet, war natürlich sehr, sehr gut. Man hat endlich wieder Wachstum erzielt. Es gab viele Quartale, ich erinnere mich, an dem gerade mal so 3% Wachstum, 4% Wachstum standen, wo einfach nichts passiert ist, wo das alte Geschäft einfach nicht in Fahrt gekommen ist. Und jetzt, dadurch, dass man die Cloud für sich entdeckt hat, geht es eben doch stabiler und auch stärker nach oben. Ein weiterer Kandidat auf meiner Strong Buy Liste ist Accenture. Ich weiß aus den Kommentaren bisher, dass Accenture ein sehr beliebtes Unternehmen in unserer Community ist, dass viele sehr viel davon halten und dass es natürlich auch ein sehr stabiles Unternehmen ist. Sehr robust, kam jetzt auch nochmal zurück auf die letzten Tiefs. Ich bin gespannt, ob es nochmal ein tieferes Tief gibt. Die Bewertung ist ja nicht ganz ohne. Es ist ein wirklich starker Dividendenwachstumswert und Accenture ist technologisch, ich sag mal, auch an allen Bereichen mit dabei, sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert, was das Ganze natürlich auch sehr robust darstellen lässt. Eigentlich ein Must-Have im Depot. Ich bin tatsächlich rein aus rationaler Sicht, würde ich sofort auf Accenture intuitiv gehen, aber manchmal ist es ja nicht nur Intuition, sondern man sollte natürlich schon rational rangehen und natürlich auch da den Zeitpunkt oder vielleicht auch ein bisschen die nähere Zukunft mit betrachten, denn wenn man davon ausgeht, dass vielleicht jetzt weitere Probleme da herrschen, weiß man zum Beispiel, dass man bei Oracle zum Beispiel, um das mal zu vergleichen, das Cloud-Wachstum trotzdem noch haben wird, einfach weil Cloud-Sektor noch deutlich stärker Wachstumspotenziale aufzeigt, als ich sag mal die jeweiligen Software-Nischen, die Accenture vielleicht für die große Industrie mitbringt oder eben auch für kleinere Unternehmen. All das sehr breit, wie gesagt, aber wenn die Wirtschaft schrumpft, könnten hier natürlich die Ausgaben für Accenture sinken, also sprich die Umsätze auch sinken für Accenture. Deswegen muss man hier so ein bisschen aufpassen. Wie schätzt ihr die Lage ein? Das wäre für mich jetzt mal interessant. Bei Oracle, wie gesagt, haben wir gesehen, dass sie wachsen, auch in schweren Zeiten, mal abgesehen von den Währungseffekten, die man natürlich nicht so schnell beeinflussen kann. JP Morgan Chase und Goldman Sachs zum Beispiel, sie hatten auch kurz- und mittelfristig natürlich davon gewinnen, dass jetzt auch die Zinsen steigen und dass irgendwann mal wieder das Investmentbanking hochgefahren wird, denn viele Unternehmen haben sich jetzt angesammelt in diesem Zeitraum, die eigentlich an die Börse kommen wollten, aber natürlich durch den schlechten Zeitpunkt diesen Schritt gemieden haben. Könnte also da auch eine Art Sonderkonjunktur sein, sobald es wieder ein bisschen Licht am Horizont gibt, rein von der Sicherheit an den Börsen. Außerdem habe ich noch zwei mitgebracht, die ich gegebenenfalls aufstocken würde. Also, ich fasse nochmal zusammen, JP Morgan Chase, Oracle, Accenture und ich überlege tatsächlich Innovative Industrial Properties, diese REIT, die sich vor allen Dingen auf die Lagerhallen für Cannabis-Plantagen konzentrieren und auch permanent zukaufen, nochmal aufzustocken, einfach, oder heißt nochmal, überhaupt mal aufzustocken. Ich habe eine erste Position, toller Dividendenwert, mittlerweile auch schon fast oder bei knapp 8%, das ist schon ziemlich heftig. Man hat ganz frisch die Dividende erhöht, zeigt natürlich auch, dass man stark weiterhin operiert. Man hat auch weitere Übernahmen getätigt. Ein Mietausfall gab es eben jetzt mal zeitweise, das diesem Kurs sehr stark zugesetzt hat. Unter anderem aber eben auch Shortseller, die hier auf der Lauer sind, was so ein bisschen das Risiko wiederum ist bei dieser Möglichkeit. Man hat zwar eine hohe Dividendenrendite, meistens bin ich da ein bisschen skeptisch bei der Höhe, aber gut, das liegt natürlich daran, dass das Unternehmen stark unter Druck geraten ist und das war so natürlich auch nicht zu sehen. Allerdings, wie gesagt, muss man sich die Short-Sachen natürlich mal durchlesen. Hier ist man nicht so ganz sicher, ob man das überhaupt darf, ob man sich ja im legalen Bereich befindet. Innovative Industrial Properties scheint Kredite zu geben an die jeweiligen Unternehmen, die Cannabis anbauen, für die Gesundheitssektor, natürlich auch für den normalen Konsumerverbrauch. All das ist dann schwierig, weil es ist eigentlich verboten, Kredite an diese Unternehmen auszugeben, aber es erscheint durch diese Ausstellung des Unternehmens eher so ein bisschen zweideutig zu sein, was die Shortseller eben auf den Plan rief, um hier doch mal dagegen zu wetten. Bisher hatten sie ja recht, die Aktie ist stark eingefallen und das natürlich gut für die Shorties, aber auf der anderen Seite muss man sagen, als Investoren, wenn da nichts dran ist an dieser Geschichte und hier auch keine großartigen Probleme auftauchen werden, ist es weiterhin ein sehr stark wachsendes und doch sehr erfolgreiches Unternehmen mit einer ordentlichen Dividendenrendite. Und wenn sie das mal 10 Jahre durchhalten würden mit dieser Steigerung, dann wäre das durchaus ein sehr lukratives Geschäft, wo die Dividenden das Ganze eh schon refinanziert hätten. Also auch sehr spannend, um hier mal aufzustocken und die Position noch ein bisschen zu vergrößern. Könnte jetzt aber eben auch immer mit den Risiken ein Thema sein. Und zu guter Letzt habe ich noch Adobe mitgebracht. Ja, die Aktie eingestürzt, klar, aufgrund, wie angesprochen, dem stärkeren Abverkauf durch die Übernahme. 20 Milliarden ist natürlich nicht ganz ohne. Die Übernahme ist sehr teuer, keine Frage. Aber machen wir uns nichts vor, sie sind ein Dauerläufer. Sie wachsen weiterhin sehr, sehr stabil. Über zweistellige Prozentzahlen geht es darauf. Man ist auch auf allen Segmenten ordentlich unterwegs. Also gibt es keinen echten Patienten in den Geschäftsbereichen. Man hat weiterhin oder man hat große Erfahrung mit Unternehmen, die man aufkauft und etabliert in die Adobe-Plattform. Warum sollte das hier nicht gelingen? Für mich eigentlich ein sehr, sehr stabiler Tech-Wert, der sehr gut gelaufen ist und ja, na klar, jetzt extrem runtergekommen ist mittlerweile. Der langfristige Aufwärtstrend ist tatsächlich gebrochen, auch jetzt schon ein ganzes Stück, aber heißt ja nicht, dass es jetzt auch ins Unendliche runtergeht für Adobe. Weiterhin interessant, natürlich ist die Bewertung nicht ganz ohne, auch hier ist immer noch ein leichter Aufstocker drin, aber auch hier könnte man natürlich diese Position weiter ausbauen und würde nicht einen weiteren Kandidaten ins Depot holen. Was sagt ihr? Das sind genau die 5, die ich euch hier mitgebracht habe. JP Morgan Chase oder eben Goldman Sachs, eins von beiden. Oracle, Accenture, Innovative Industrial Properties oder eben Adobe. Oder einen Vorschlag aus der Community. Ich bin da immer offen. Ich freue mich immer auf sehr, sehr viele Vorschläge, die man so bekommt. Und freue mich immer, wenn ihr da hier unter dieses Video gleich mit was runterschreibt oder eben uns auch immer direkt anschreibt. Wir versuchen so schnell wie möglich und natürlich auch immer wieder zu antworten, so kompetent wie möglich und suchen auch gerne mal was raus für euch. Also seid da immer mit dabei und helft uns natürlich gerne auch weiter. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für unseren Podcast, für unseren Aktiencheck, für den Depot Roast, dann immer her damit. Eine Investmentidee. Vielleicht ein guter Zeitpunkt aktuell ist die Aktie Mastercard. Die würde jetzt eigentlich bei den 5 Unternehmen mitstehen, aber ich bin schon bei Visa investiert. Warum sollte ich jetzt noch Mastercard dazu holen? Das macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Das ist eigentlich ein Klumpen, dann könnt ihr auch Visa wiederum ausstocken. Also muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich finde insgesamt, wenn man auf der Watchlist Mastercard finden sollte und noch keine Visa hat, könnte man durchaus Mastercard so langsam ins Depot legen, lange Seitwärtsphase und jetzt gerade am unteren Ende dieser Seitwärtsphase, die sehr stabil, sehr zuverlässig in den letzten Monaten gehalten hat, könnte also ein guter Zeitpunkt sein, diese Aktie mal ins Depot aufzunehmen. Der Ausblick für die nächste Woche, es gibt wieder Quartalszahlen und zwar wird berichten AutoZone am Montag, am Mittwoch noch Zahlen von General Mills, aber auch Trip.com. KB Home wird auch nochmal spannend, weil sie die Häuser verkaufen an die Endkunden. Mal schauen aufgrund der hohen Zinsen, ob eben da schon der erste Gegenwind im letzten Quartal zu spüren war. Am Donnerstag gibt es Zahlen von der gerade angesprochenen Accenture. Ich bin sehr gespannt, ob man weiterhin wächst oder ob man hier auch eben diesen Gegenwind hat. Bis dahin werde ich sowieso noch keine Investitionen tätigen. FactSet wird berichten, FedEx am Donnerstagabend, Costco, Wholesale und das war es dann auch schon wieder in dieser Woche. Außerdem gab es ein paar Dividendenerhöhungen. Innovative Industrial Properties zum Beispiel, wie schon angesprochen, knapp 3% Dividende erhöht. Gar nicht mal so schlecht. Und auch Philip Morris hat die vierteljährliche Dividende um 1,6% angehoben. Keurig Dr. Pepper hat sogar um 6,67% angehoben. Also auch hier gibt es wieder mehr für die Aktionäre. Auch Realty Income hat am Dienstag bekannt gegeben, wieder klassisch die monatliche Dividende nach oben zu heben. UBS hat 10% angehoben Und Vici war letzte Woche noch dabei. Die sind ja, ich sag mal, Immobilienhalter der großen Casinos. Auch hier hat man die 8,3% erhöht, die Dividende, die eben vierteljährlich gezahlt wird. Es gibt auch Zahltage für die Dividenden in der kommenden Woche. Shell-Aktionäre freuen sich natürlich gleich am Montag. Da gibt es einen kleinen Geldregen. Außerdem am Dienstag United Health Group wird ebenfalls bezahlen. Stanley Black & Decker, mittlerweile auch schon Dividendenrenditen von über 3,2% nach dem starken Kursverfall, ebenfalls sehr spannend mittlerweile auf dem Niveau. Am Mittwoch gibt es dann auch Equinix Dividende, Electronic Arts wird zahlen und auch die Metro. Außerdem haben wir am Donnerstag noch ResMed und Wolters Kluwer, die die Dividende auszahlen. Qualcomm ist mit dabei, Rio Tinto, also auch hier wieder ein kleiner Geldsegen. Freitag wird BlackRock noch zahlen. Waste Management. Es gibt Dividenden von BP, Kraft Heinz, Hilton, Lockheed Martin und noch Exponent, wo ich auch investiert bin. All das erwartet uns dann in der kommenden Woche. Nächste Woche ist der liebe Philipp wieder mit dabei. Am Sonntag gibt es das erste Mal seit langem wieder einen Chartcheck. Warum ein Chartcheck? Weil Philipp natürlich jetzt auch nicht bei der Aufnahme des Aktienchecks mit dabei sein konnte. Insofern habe ich mich für einen Chartcheck entschieden. Ich werde die Unternehmen, die heute mit dabei sind, einfach mal charttechnisch aufführen. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich hier ein schönes Wochenende. Bleibt bei uns und mit Feedback immer her damit. Wir freuen uns natürlich immer, mit euch zu kommunizieren. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.